Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
In einer Welt, in der über Filme gesprochen wird, muss dieser Podcast gehört werden. 42, der Filmpodcast.
Und damit herzlich willkommen hier zurück zu einer wunderbaren neuen Folge vom 42 Filmpodcast. Mit dabei Marcel Eketinendo, guten Tag.
Und auch mit dabei Timon, aka Klängern am Start, Hallöchen.
Yes, guten Tag, wir sind wieder zurück. Herzlich willkommen.
Es ist wieder soweit.
Ja, und wir haben es letzte Mal hinbekommen. Die Folge kam frühzeitig. Falls ihr also gerade irgendwie auf dem Weg seid, zur Arbeit, zur Uni, wie auch immer, seid gegrüßt. Hoffentlich könnt ihr das jetzt frühmorgens auch schon hören.
Und mein Beileid, dass ihr gerade so früh wach seid. Vielleicht habt ihr euch aber auch einen Wecker gestellt um 5.30 Uhr? Da kann man sich schon mal einen Wecker stellen für 42 Podcasts, finde ich.
Oh, Kinder, 5.30 Uhr, Zeit für 5.
Erstmal ein bisschen Filmreview.
Ja, ja,
wunderbar.
Genau.
Ja, 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 wir haben heute wieder viel vorbereitet, oder?
Yes, wir werden wieder reindiven und unser Filmwissen weiter aufbessern. Uns ein großes, wie nennt man das denn hier? Ja, doch,
Filmwissen. Monument der Filmgeschichte.
Ja, das werden wir uns alles zugute führen. Ich habe mich schon wieder verrannt, ey. Vorher wollten wir aber noch kurz eine Sache ansprechen, weil die beim letzten Mal für ordentlich Diskussion gesorgt hat. Das wollten wir einmal so ein bisschen ganz kurz aufarbeiten.
Der Diskurs kam auch relativ überraschend. Wir hatten ja noch nie so einen richtigen Diskurs hier mit euch. Wir hatten ja in der letzten Folge keinen wirklichen 42er und haben gesagt, ja, haut mal hier und da so ein paar Meinungen unter die Kommentare.
Ey, aber generell erstmal vielen Dank dafür überhaupt. Also es freut mich natürlich immer sehr, wenn wir Feedback zu den einzelnen Folgen bekommen. Hilft ja auch uns sehr.
Auf jeden Fall.
Damit wir das Ganze noch ein bisschen cooler machen. Und interessiert uns ja auch immer, eure Meinung zu lesen zu den Filmen und sowas.
Und dafür ist es ja auch da, ne? Dafür haben wir ja den Instagram-Account.
Eben.
Allerdings muss ich mich dann bei einer Sache vielleicht einerseits natürlich entschuldigen, weil es vielleicht völlig falsch rübergekommen ist. Ich habe mich da vielleicht in der Wortwahl sehr vertan. Andererseits will ich das natürlich jetzt einmal klarstellen. Es geht um diese ganze Rachel Zegler-Geschichte. Ja, wir haben in der letzten Folge über den neuen Tribut von Panem-Film gesprochen und dabei sind wir natürlich auch nicht drum rumgekommen, über diese ganze Geschichte hinter Rachel Zegler zu kommen. Da habe ich gesagt, dass mir dieses, ich sag mal, diese Interviews, die vorab waren, die haben mir so ein bisschen das versaut. Also man hat das die ganze Zeit im Hinterkopf, ich hatte das im Hinterkopf, wenn man den Film schaut. Und dann habe ich zum Beispiel einen total bescheuerten Vergleich gemacht. Da muss ich sagen, das ist das Erste, was mir eingefallen ist. Und im Nachhinein war das auch so, okay, vielleicht sollte ich jetzt Rachel Zegler nicht mit einem Sexualstraftäter vergleichen. Da habe ich sie mit Kevin Spacey verglichen. Da ging es aber rein darum, dieses Gefühl zu haben, dass wenn man einen Menschen im echten Leben nicht so sehr mag und den im Film sieht, dass das dann irgendwie mit reingenommen wird. Und ich möchte einmal ganz kurz klarstellen, weil irgendwie so teilweise mir unterstellt wurde, dass das misogyn gemeint war oder dass ich das nur sage, weil das Internet das behauptet. Ich mag Rachel Zegler nicht, weil sie eine Frau ist, sondern wegen ihrer Aussagen. So, das war einfach so eine, das hat eine gewisse Asympathie aufgebaut aus meiner Sicht, diese ganzen Interviews, die da passiert sind. Ne, das war ja einerseits zu der Schneewittchen-Thematik, aber sie hat sich auch da sehr arrogant hingestellt und behauptet, sie müsste da ewig mit ihrem Schneewittchenkleid 18 Stunden am Tag am Set und das geht ja so gar nicht. Da ging es ja bei den Streiks darum, wobei es bei den Streiks ja absolut nicht um die einzelne Person geht, sondern um die Masse an Menschen, die da im Prinzip benachteiligt wird. Und deswegen habe ich eine gewisse Asympathie gegen die Frau, aber nicht, weil sie eine Frau ist. Und eigentlich ist es mir auch eigentlich scheißegal, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Es war halt nur das Thema, ne? Wenn du diesen Film guckst, dann musste man das halt irgendwie thematisieren. Und das war, habe ich vielleicht ein bisschen zu hart rangenommen. Also bitte nehmt mir das nicht übel. Aber man darf Menschen auch einfach mal doof finden. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, weil so eine Frau ist. Ich denke, wir sind auch hier im Podcast so weit aufgeklärt und reden auch oft genug darüber, dass wir sehr, sehr, sehr für Diversität sind, gerade auch im Kino, im Film. Und da hat dann halt Misogynität überhaupt nichts zu suchen. Ne? Also bitte nehmt mich nicht falsch, bitte, Leute.
Dennoch fand ich sie in Tribute von Panem jetzt nicht so stark.
Richtig, ja, das arrogant kam sie trotzdem rüber. Das können aber auch die Rolle gewesen sein.
Ja, oder das Drehbuch. Aber das haben wir ja auch kritisiert. Also ich habe ja auch gesagt, mir ist das ja vollkommen egal, ne, was da im Hintergrund passiert und wie sich irgendwelche Leute auf YouTube aufregen und sowas. Sondern ich bewerte das so, wie der Film halt mir gefällt. Und da haben wir auch gesagt, fanden wir es irgendwie komisch im Film. Und das war halt eben ein Teilaspekt, der für manche da auch jetzt mit reinspielt. Aber
genau,
na gut.
Genau. Ja. Merkt euch einfach, man darf SchauspielerInnen auch doof finden. Ja, egal welches Geschlecht die haben. Wenn ich sie doof finde, dann finde ich sie halt doof. Dann kann ich ja auch nichts dran ändern. Aber wie gesagt, das ist ja jetzt wirklich keine Debatte, die man jetzt hier führen muss, ob die jetzt weiter Filme machen darf oder nicht.
Ja, eben.
Ist mir scheißegal, soll sie halt machen. So, dann.
Vielleicht werdet ihr irgendwann noch Freunde. Vielleicht wird ihr irgendwann so eine Performance hier hinlegen, dass du sagst, boah, ey, das hat mich jetzt überzeugt.
Das soll sie gerne versuchen. Da bin ich bin da offen. Ich bin nicht nachtragend, also von daher rein auf jeden Fall. So. Ich habe sie auch in Shazam gesehen. Da hat sie mir auf jeden Fall besser gefallen, auch wenn der Film echt eine Scheiße war, der zweite Teil.
Ja, den habe ich mir, glaube ich, gar nicht mehr angeguckt, aber den ersten war ja auch nur so okay. aber nur, ja, dass sie es mitbekommen hat jetzt in Hollywood, also Marcel ist nicht so nachtragend, also häng dich gerne rein und dann nächstes Mal wird's dann besser.
Meld dich doch einfach mal. Ja, wir laden dich gerne in den Podcast ein, wir unterhalten uns gerne mit dir, wir machen uns gerne ein eigenes Bild dementsprechend. Ich kann ja nur das beurteilen, was ich von außen so betrachten kann, ne? Das ist eben, ja, das.
Ja.
Ihr alle übrigens auch.
So, lass uns weitermachen. Wir haben Sachen geguckt, ich, du, wir beide zusammen. Yes. Wir haben einen Film unserer besten Liste und
Jawohl. Jetzt starten wir rein. Ich habe aber noch eine Kleinigkeit, die ich vorher einfach mal kurz, ich möchte mir selber heute eine Challenge stellen, Timon.
Ja.
Ich habe die letzte Folge gehört und neben der Sache, die wir gerade besprochen haben, ist mir noch eine andere Sache aufgefallen, die mir extrem auf den Sack gegangen ist, aber hardcore.
Okay.
Das war aber rein mein Problem. Du hast da überhaupt nichts mit zu tun.
Oh, Gott sei Dank.
Ich weiß nicht warum, aber wenn ich so rede und mir nicht die richtigen Worte einfallen, dann sage ich ganz oft, muss man einfach sagen. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist.
Ist mir noch nie aufgefallen, nee.
Ist dir noch nie aufgefallen. Mir ging das, ich hätte mir selber eine scheuern können letztes Mal, ich schwör's dir. Deswegen habe ich mir jetzt selber die Challenge gestellt, wenn ich das öfter als 10-mal sage heute, dann darfst du dir einen Film aussuchen, den ich in der nächsten Folge reviewe.
Ah, oh, yes, Gott sei Dank.
Völlig egal welcher. Ich muss mir jetzt selber ein Limit setzen. Ich möchte einfach sprachgewandter werden. Und das ist meine Challenge heute. Du musst halt mit aufpassen, ne?
Dann werde ich das doppelt und dreifach machen. und ich werde mir auch einen richtig langen Film einfach aussuchen dafür.
Ja, ist mir scheißegal. Ich muss bestraft werden dafür. Ich möchte mich selber züchtigen. Das ist.
aber dann werden wir nicht nur filmisch besser, sondern auch rhetorisch. Das ist so ein guter.
Richtig. Das ist eine. Ich nutze diesen Podcast, um zu wachsen. Und das gehört damit
sehr
zu.
Gut. Ja, sehr gut. Okay, ja, dann wollen wir mal. Willst du mal einfach direkt irgendwie aufmachen mit was du geguckt hast? Oder?
Was ich geguckt habe, soll ich mal starten heute?
Wir hatten ja auch letztes Mal einen Film, den du vorstellen wolltest, wo ich gesagt habe, warte noch, ich guck den auch, dann können wir da zusammen drüber reden. Wollen wir das machen?
Und den hast du mitgebracht heute?
Den habe ich auch mitgebracht, ja.
Okay, da bin ich aber gespannt. Ja, dann fange ich mal an. Ich habe zwei super dolle aktuelle Sachen dabei.
Ja.
Über die ich gerne reden würde, und zwar eine Serie, ein Film, was hättest du lieber?
Dann gib mir die Serie, vielleicht habe ich die auch geguckt.
Ich hoffe, weil die Discounter hat eine dritte Staffel bekommen.
Ja, ich weiß.
Hast du geguckt?
Ich habe, glaube ich, drei Folgen habe ich, glaube ich, bisher geguckt, mehr habe ich nicht geschaut. Die kam doch erst vorgestern raus oder so.
Alter.
Oder gestern.
Ich habe meinen besten Freund eingeladen, ich habe mir Michelle geschnappt und wir haben die komplette Nacht diese komplette Staffel durchgesuchtet, Alter.
Und?
Am Stück. Es war wirklich, also ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin einfach nur happy. Ich bin einfach nur glücklich. Drei Staffeln und die Serie wird immer noch besser. Also ich finde die dritte Staffel noch mal besser als die ersten beiden. Also die Discounter wirklich, es beweist, dass deutsches Fernsehen, deutscher Film noch lustig sein kann. Wirklich, ich freue mich da sehr, sehr dolle drüber. Wie fandest du es denn?
Ja, wie gesagt, ich habe ja nur drei Folgen geguckt. Ich muss aber sagen, ich fand auch schön, dass ich das, also da kann ich jetzt auch kein allumfassendes Urteil sagen, aber die Folgen haben sich genauso angefühlt wie die aus den Staffeln davor, was ich als sehr gutes Zeichen empfunden habe.
Ja.
Und ich finde auch schön, in Folge, wann war das, 2 oder 3, wo die da diesen Einsatz wegen der Spinne haben. Da gibt es, also es ist dann mega albern und so und die Jokes sind gut, aber dann hast du auch immer wieder Momente, wo es dann so doch irgendwie so emotional schön ist und ohne, ja, dass es kitschig ist, weißt du?
Ja.
Wo du halt merkst, okay, das ist nicht nur albern, das ist nicht nur funny, sondern irgendwie haben die auch eine Dynamik, dass sie doch wie so eine Familie zusammengewachsen sind, die Mitarbeiter. Auch wenn sie sich manchmal nicht mögen, auch wenn sie sich manchmal ärgern oder so, wie so eine richtige Familie, ist, genau, ist da so ein Zusammenhalt, den man richtig spüren kann. Und ich glaube, das kommt auch davon, weil die sich bestimmt am Set sehr gut verstehen und das einfach, absolut, Spaß macht, das zu drehen. Aber das finde ich immer schön, wenn so Serien auch ja so kurze, unkitschige Gefühlsmomente haben, wo man so kurz, also wo die ganze Bandbreite an Gefühlen so abgedeckt wird. Ein bisschen viel Freude, Lachen, auch mal traurig, auch mal sentimental und so. Und wenn das drin ist, dann finde ich, hat man eine sehr, sehr gute Serie.
Absolut.
Ich bin mal gespannt, was ich auch immer sehr gut finde bei diesen Comedy-Serien, ist, wenn die so ein bisschen Charakterentwicklung haben. Und das war bisher auch immer gegeben, deshalb bin ich gespannt auf das Ende der dritten Staffel. Aber man hat bisher auch gesehen, dass sich die Charaktere auch so ein bisschen immer weiterentwickeln, ne? Also Titus, der dann irgendwie versucht, doch ein bisschen mehr aus seinem Leben zu machen oder mal beziehungsmäßig oder das mit der Mutter oder so ist dann weitergegangen und nicht wie so Simpsons-Folgen, ne, irgendwie fliegt die halbe Stadt in die Luft und dann, ja, nächste, ja, Folge beginnt und die ganze Stadt steht wieder, so, wo dann, wo es keine,
ja,
Konsequenzen,
das finde ich auch
hat,
super, super geil, ja, das, ne, stimmt, also und das merkst du halt in der Staffel auch sehr krass, das zieht sich sehr durch, dass du halt Veränderungen, die in der einen Folge sind, die sind dann 3 Folgen später noch da und das finde ich geil, das, ja, mag ich.
Das finde ich auch sehr cool, also bis hierhin kann ich sagen, immer noch sehr, sehr geil, ich habe die mit 9 bewertet auf Amazon, auf IMDb tatsächlich.
Ja, ich habe denen gerade eine 10 gegeben. Es ist für mich einfach, ich habe, glaube ich, keine Serie und keinen Film, auf die ich mich so sehr gefreut habe wie jetzt auf die Discounter. Ich habe da echt drauf hingefiebert und das fehlt mir bei vielen Sachen aktuell einfach sehr, dass du halt drauf wartest und sagst, okay, wann kommt endlich die neue Staffel, geht's endlich weiter?
Ja.
Und dann guckst du die Staffel und bist dann trotzdem noch weiterhin gehypt und überrascht, was dann noch so, was sie sich haben einfallen lassen.
Das ist immer ein Problem, wenn wir jetzt die so hoch loben und Leute dann sagen, okay, deshalb gucke ich es mir mal an, ist die, ja, Fallhöhe natürlich sehr hoch, ne, dass man dann erwartet, okay, das ist jetzt kommt was ich noch nie gesehen habe und dann ist es so eine funny Comedy-Serie. deshalb, also eigentlich ist es dumm, dass wir die immer so hoch loben, aber es macht aber einfach Spaß zu, also es macht einfach Spaß, so das zu gucken.
Eben.
Ich finde, die Charaktere sind immer noch richtig geil gecastet. Alle bringen sowas mit, dass sie irgendwie eigenständig macht und alle sind so nicht austauschbar. Also jeder für sich ist so
einzigartig,
genau,
ja,
dass es einfach passt. Also egal ob Thorsten oder hier, wie heißt der, Jonas. Ja, oder auch die, wie heißt die denn, das Mädel, die Blonde?
Lia.
Die stellvertretende Filialleiterin.
Ja, ach so, ne? Pina.
Pina, genau, ja. Also alle so, so gut in dieser Rolle und alle auch so slightly awkward, dieses Strombergsche ganz oft drin, also, aber weiterentwickelt halt. Und es fühlt sich ja, halt nicht, ja, an wie so Mütze schräg, so, hey, Kids, Fortnite, yeah, Depp, sondern sondern einfach eine natürliche Weiterentwicklung für die heutige Zeit von dieser Art Comedy.
Absolut. Und das, wie gesagt, die treiben das jetzt auch in der dritten Staffel wieder auf die Spitze. Die kommen da oft teilweise auf Ideen. Ich hab geschrien vor Lachen teilweise. Das ist großartig geschrieben und da halt auch viel improvisiert ist, bringen die halt auch, also die bringen ja alle ihren eigenen Charakteren so viel Herz mit. Ich hab auch von Merlin, der den Jonas spielt, habe ich auch noch mal ein Interview geguckt bei Riverboat, glaube ich, war es. Da war er bei Riverboat zu Gast.
Wer ist denn nochmal Jonas? Ach so, der, ja, ja, sorry.
Ja, der Ladendetektiv. Ja, ja. Ne, der wird von, wie heißt er, Merlin Sandmeier wird er gespielt, ja, der tatsächlich vom Theater kommt. Ja, der hat früher in Wien im Theater gespielt, jetzt in Hamburg aktuell. Und
ich glaube, der ist auch in der Werbung mit Günther Jauch für so eine Online-Apotheke.
ja, das auch. Und es ist unfassbar, wie, also der beeindruckt mich. Also die machen das alle fantastisch, keine Frage. Aber Merlin ist ein so heftig fantastischer Schauspieler, so ein Charakterdarsteller.
Ja.
Ich bewundere diesen Mann einfach, wie der so switchen kann. Wenn du ihn im Interview siehst, ist ein ganz normaler Typ. Und dann als Jonas haut er da Klamotten raus.
Das ist auch so unangenehm teilweise.
Ja, er hat das perfektioniert. Er hat es einfach perfektioniert. Und ich liebe es auch einfach, dass sie in der dritten Staffel, die hast du wahrscheinlich noch nicht gesehen, die Folge, es gibt oder mehrere Folgen sogar mit ihm, wo er komplett abdreht und in verschiedene Richtungen schweift. Also die spielen auch sehr mit der Figur Jonas, dass man mal andere Sachen ausprobiert, in welche Richtung das geht. Und es ist so kreativ, es sind so viele kreative Ideen. Ne? Allen voran, der Aufhänger der Staffel ist jetzt, dass die den alten Laden verlassen mussten und jetzt in so einen komplett abgewrackten Laden.
Das meine ich, es ist Charakterentwicklung auch, ne? Genau. Also oder inhaltliche Entwicklung, dass sie sagen, okay, wir sind jetzt nicht nochmal und nochmal, sondern nee, das war jetzt vorbei und jetzt sind wir in dem anderen Laden, der genauso aussieht wie der alte.
Genau. Ja, allein die Tatsache, der Laden ist nur slightly anders, also so leicht anders als der andere Laden. Und Jonas hat einfach als Person solche Probleme damit. Diese Staffel fängt einfach damit an, dass er einfach immer noch morgens zu dem anderen Laden fährt und dann immer zu spät zur Arbeit kommt, komplett fertig ist oder die Toilette nicht mehr findet, weil er einfach auf der gespiegelten anderen Seite ist oder so. Also, ach, ich liebe das.
Aber
genau,
ich finde auch geil,
Humor.
Ich finde auch geil, dass sie dann damit so arbeiten und da so Jokes rausbauen. Die sagen ja, der Laden, der ist in einer noch mal assigeren Gegend. Und dann gibt's so eine Szene, wo einer irgendwie was klaut oder so und Jonas will den aufhalten und der Typ zieht einfach nur so ein Messer und er lässt ihn dann direkt durch.
Oder einfach, dass dieser Obdachlose einfach auch mitgekommen ist. Und du lachst dich einfach die ersten vier Folgen kaputt, dass er immer noch da ist. Und in irgendeiner Folge konfrontiert Jonas ihn einfach so komplett random. Ja. So nach dem Motto, was machst du hier eigentlich? Das macht überhaupt keinen Sinn, dass du hier bist. Und es ist einfach, wirklich einfach nur heftige Props. Es ist einfach ein Fest. Ich habe, glaube ich, nichts, was mich aktuell so sehr zum Lachen bringt, als die Discounter. Und das einfach nur herrlich. Ich lieb's.
Wirklich. Ich würde auch sagen, also ich würdest du sagen, die läuft noch so ein bisschen unterm Radar, die Serie? Weil ich würde sagen, schon.
Ja, ja.
Ich hoffe aber, dass die gesehen wird von Castern und sowas. Und das ist ja so eine gute Bewerbung für jeden einzelnen Schauspieler.
Auf jeden Fall.
Also auch Thorsten, ne, was der da, der spielt den auch so leicht unangenehm, ne? Und du kannst ja ganz schnell irgendwie dir zu viel abgucken von The Office oder von Stromberg. Aber das ist so ein eigenständiger Charakter.
Ja. Und die gucken nicht ab, das ist das Geile.
Genau.
Die wollen nicht abgucken, die wollen was Besonderes schaffen. Und das ist. Aber hier, Marc Hosemann heißt er, der den Thorsten spielt, der hat jetzt auch zusammen mit ach Gott, die haben jetzt eine neue Serie auf Amazon Prime rausgebracht über einen Ballermann. Endstation Schinkenstraße oder so
Last
heißt die.
Last Exit Schinkenstraße.
Oder ja, genau, Last Exit Schinkenstraße. Also.
Ja. Ja, castet die Leute, castet die alle mehr, wirklich, die können
ja, was. Aber die Serie ist halt Hardcore-Scheiße. Und
ja, das, da kann, also, er, ja, aber
da kann er nichts für, da kann er absolut nichts für, aber das ist, wir brauchen mehr solche Produktionen wie die Discounter und dann castet auch mehr Menschen wie die in den Discountern, weil wir reden hier jedes Mal gefühlt drüber, dass Disney jetzt nicht geschissen kriegt, einen diversen Cast aufzubauen und einen Cast aufzubauen, der einen diversen Hintergrund hat, ne? Also jetzt einfach eine Rolle auszutauschen mit einer anderen, keine Ahnung, einer anderen Kultur oder so einer Geschichten, macht halt keinen Sinn. Aber bei denen, du hast hier so einen diversen Cast, die bringen alle eine Background-Story mit, ja, die sind alle für sich irgendwie, also das ist, besser geht's einfach nicht. Besser kannst du sowas nicht umsetzen.
Und ich glaube, da ist immer noch viel Potenzial. Also wenn du überlegst, Thorsten, der struggelt ja immer so als Filialleiter, kann ich mir vorstellen, dass er so in Staffel 4, 5 dann irgendwann geht. Na, dann übernimmt Pina, da kommt vielleicht zwei, drei neue Angestellte und so, dass du so eine natürliche Entwicklung in der Generation hast, dass sie dann wieder mit Sachen konfrontiert wird, dass Thorsten dann vielleicht noch zwei, drei Mal vorbeikommt, weil er irgendwie nichts zu tun hat, dass die neuen Charaktere dann nochmal einen neuen Drive reinbringen und ich glaube, das könnte so ein Ding werden, das läuft dann über mehrere Staffeln und wir freuen uns einfach immer, wenn eine neue kommt.
Ja.
Und ich stelle mir auch vor, wenn ich so überlegst und damals, wenn man aus der Schule kam und so irgendwelche Sitcoms auf ProSieben liefen mittags, boah, ich habe mich echt gefreut, wenn du anmachst und dann läuft eine Folge Discounter ab.
Ja, oder? Also, wenn ihr es immer noch nicht geguckt habt, habt ihr jetzt drei Staffeln zum Durchsuchten.
Ja, stimmt.
Und ja, aber ich warne euch vor, am Ende der Staffel wollt ihr wieder mehr haben. Also es ist eine Droge auch irgendwo. Und dann jetzt müssen wir wieder warten. Ich will nicht wissen, wie lange wir wieder warten müssen. Das könnte jetzt wieder ein, zwei Jahre dauern. Ich weiß gar nicht, wie lange die Zeit zwischen den Staffeln. Wobei, jedes Jahr eine Staffel, ne?
Kann 22, das bisher?
Ja, okay. Jetzt bis 2021 ging los.
Weil manchmal sind es auch so anderthalb, aber ja, gut.
Ja,
naja.
Ein Jahr. Oh Mann,
und es gibt dieses Jahr, hast du es mitbekommen, ein LOL-Weihnachtsspecial.
Ja, ja.
Wo
ja,
Teddy dabei ist.
Da freue ich mich auch sehr drauf. Da, mit Teddy wieder dabei, mit Pastewka und Engelke wieder mit dabei. Das Krömer wieder mit dabei, also da freue ich mich auch sehr drauf.
Ich bin auch gespannt. Ja, geil, dann haben wir das, ja, haben wir das so, weil ich freue mich auf die restlichen Staffeln, die ich noch gucken kann. Aber
Folgen.
Was habe ich gesagt?
Oder
ja, Folgen. Ja, 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 Folgen. Ja. Ja.
Ja. Ja, soll ich direkt noch den Film hinterherhauen oder möchtest du erst?
Ja, gerne. Nee, mach. Dann reden wir danach noch über den anderen Film. Dann speichern wir das für nächste Woche auf.
Ich halte mich auch kurz, weil ich glaube, über den Film wurde eigentlich schon, also da wurde sehr, sehr viel drüber gesprochen, wobei ich nie so eine klare Linie irgendwie, also für meinen Teil, zumindest kam es mir so vor, dass es keine eindeutige Meinung zu dem Film gab, weil sich Kritiker und Fans da, glaube ich, sehr streiten. Und zwar habe ich Five Nights at Freddy's gesehen.
Oh, okay, ja.
Der ist ja aktuell im Kino und Five Nights at Freddy's ist eine Videospielverfilmung. Ja, es ist ein Videospiel, ich glaube von 2010 oder so. Und die Videospielreihe hat einen riesen Hype irgendwie verursacht. Ne? Also da sehr viele YouTuber sind damals auf den Zug aufgesprungen, haben das Spiel sehr bekannt gemacht. Dann kamen einige Nachfolgeteile, Ableger etc. pp. Und jetzt hat Five Nights at Freddy's tatsächlich einen Spielfilm bekommen, einen Kinofilm. Und ich muss sagen, ich finde ihn so viel besser, als wie der bewertet wurde.
Oh,
der wurde jetzt hier bei IMDb mit 5,5 bewertet. Ich habe ihm eine 7 gegeben.
Oh, der wurde auch ziemlich zerrissen eigentlich, ne?
Genau, also ich verstehe aber auch überhaupt nicht, warum. Also ich glaube, die haben einfach mehr Horror erwartet. In dem Film wird halt die Geschichte, auch wenn sie slightly, jetzt sei ich schon wieder slightly, ich gehe schon wieder los, dass ich wieder 1000 Wörter gleich, ähnlich leicht veränderte Story des Videospiels. Ja, also so Namen wurden teilweise ein bisschen geändert und die Background-Story von der Polizistin in dem Film wurde ein bisschen geändert und so eine Geschichten. Aber ansonsten ist es im Kern dasselbe, weil es geht darum, es ist ein, ja, wie nennt man diese Läden, diese Pizzaläden, ja, mit diesen Animatronics, so
Diner
in Amerika.
Irgendwie.
Ja, diese Diners. Also es gibt ja in Amerika diese Kinderläden, ne, wo du Pizza und weiß der Geier was. Und dann sind da so Animatronics, die so Musik spielen. Und in so einem Laden spielt das Ganze. Der Laden wurde von einem Mann übernommen, früher, der tatsächlich Kinder entführt hat. Und die Kinder waren auf einmal alle weg. Und jetzt übernimmt ein Nachtwächter den Laden und soll auf den Laden aufpassen, weil der Laden geschlossen wurde, weil dort halt Kinder verschwunden sind. Und er entdeckt halt, dass ja die Figuren, diese Musikfiguren zum Leben erweckt werden nachts, beziehungsweise auch tagsüber, aber da er halt nachts da ist, sind sie halt dann da. Und ja, das ist so der Kern des Spiels. Das Spiel ist eigentlich sehr auf Jumpscares aufgebaut. Deswegen war ich immer ein bisschen besorgt, dass das halt so ein Jumpscare-Fest vom Feinsten wird. Du hast halt auch einige Jumpscares drin, die völlig unnötig sind aus meiner Sicht, die mich überhaupt nicht gepackt haben. Aber allen voran ist die Besonderheit an dem Film, dass die kein CGI für die Hauptcharaktere verwendet haben. Die Figuren, diese Animatronics, sind teilweise wirklich Animatronics oder Schauspieler in Kostümen. Und das ist so geil. Ich feiere Filme heutzutage, die sagen, scheiß auf CGI, wir machen wirklich handgemachte Technik, Puppen Technik. Das ist auch, glaube ich, sogar von Jim Henson, von der Jim Henson Company, die auch die Muppets und so gemacht haben, wurden diese Puppen dann im Prinzip gemacht. Und da steckt sehr, sehr viel Herz drin, finde ich persönlich.
Also, ich muss aber sagen, ich klicke mich gerade durch die Bilder und ich habe es ja schon mal gesagt, ich finde, es sieht trotzdem CGI-mäßig aus. Also alle Screenshots, die ich sehe, wirken, als wäre das am Computer animiert. Deshalb war ich so überrascht.
Aber wenn du den Film guckst, siehst du es. Also du siehst auch teilweise die von den Bewegungen her, dass das ein Mensch ist.
Ja, gut, okay, daran sowieso.
Und das mag ich halt. Das
so von der Belichtung und so. Aber ja, wie kannst du dir denn erklären, dass der so schlecht bewertet ist?
Der Film ist für Fans gemacht. Der Film ist für also die Zielgruppe ist auch eher Kids von den Spielen. Auch wenn, ich glaube, das Spiel ist trotzdem ab 16, aber die Zielgruppe, die sich um dieses Franchise gebildet hat, sind sehr jung.
Ja, das war ja so ein PewDiePie und Markiplier und so spielen
genau,
das und dann, oh genau. Nein, jetzt kommt Freddy so und so, weißt du?
Richtig, das ist so Horror für Kinder, kann man schon fast sagen, ne? Und der Film ist zwar auch ab 16 und der ist auch hier und da schon, ja, ganz eigentlich, ja, was heißt brutal, aber der ist ab 16 leider, ja. Da gab es auch einen riesen Aufschrei, weil die Kids den alle sehen wollten und die nicht ins Kino kamen. Ich kann mir das nur so erklären, dass halt die Kritiker gesagt haben, da passiert nichts Neues, ne? So nach dem Motto, dass die da keine Besonderheit sehen, aber ich verstehe das nicht. Ich mochte den Film eigentlich ganz gerne. Ist jetzt kein Meisterwerk oder kein super innovatives Ding. Die Story an sich um diesen Nachtwächter, muss ich sagen, geht, da hätten wir schon das erste Mal, muss ich sagen, ging mir auch irgendwann auf den Keks, weil das sehr, sehr theatralisch erzählt wurde, und das ist auch eine Story von dem Nachtwächter, die auch nicht im Spiel vorkommt, also die wurde für den Film konzipiert. Okay. Das kann sein, dass das so der Punkt ist, dass sich das zu sehr zieht. Aber alles in allem muss ich sagen, ich hatte sehr viel Spaß, meine Freundin hatte sehr viel Spaß. Und also eine 7 ist es für mich auf jeden Fall.
Ja, krass. 5,5 ist schon nicht gut, schon nicht eigentlich. Gut. Ne? Ja. Aber er war trotzdem erfolgreich an der Kinokasse.
Ja. Ich guck grad, soll auch ein Dreiteiler werden. Wurde quasi, bevor der Film rauskam, alle drei Spiele sollen jetzt quasi einen Film bekommen.
Ah, okay.
Also die Hauptteile der Spiele. Ich bin gespannt, wenn die Fans damit zufrieden sind, und das ist halt der Punkt. Ich kann bis heute nicht einschätzen, finden die Fans das jetzt geil oder nicht, weil ich habe so viele verschiedene Meinungen gesehen im Internet. Mhm. Sehr abgefahren, aber
ja, guck mal, der kostet der hat eingespielt 275 Millionen, habe ich gesehen, und der hat gekostet geschätzt 20 Millionen.
Ja,
also wenn man CGI weglässt, ist es plötzlich gar nicht mehr so teuer.
Ja, Überraschung. Und er hat auch viel mehr Herz, der Film, plötzlich. Das gibt's ja gar nicht.
Ja, guck mal, aber deutlich, also große Diskrepanz, 2,5 Punkte zwischen IMDb und dir, das hatte ich nicht erwartet. Ja. Ich dachte, du findest ihn auch doof, aber okay, ja, gut.
Ich bin da auch komplett, also ich habe auch nichts erwartet, ne? Vielleicht auch deswegen.
Vielleicht auch deswegen. Ja, also wenn du reingehst, glaube ich, und denkst, boah, das ist jetzt ein richtig krasser Horrorfilm, so ab 16, und ich werde mich richtig gruseln. Dann vielleicht auch nicht, aber wenn du gar nichts erwartest und mitbekommen hast, dass er so scheiße sein soll, dann ist vielleicht wie bei mir mit der letzten Staffel Game of Thrones.
Das ist aber nochmal wirklich andere, also da hat man nochmal eine ganz andere Erwartungshaltung, glaube ich, gehabt.
Nee, ich habe nur gehört, wie katastrophal krass scheiße das gewesen sein soll, schlimmste
Staffel. Ach so, ja, du hast ja umgekehrt, ja, stimmt, ja. Bei dir war es ja genau umgekehrt, ja, stimmt. Ja.
Und deshalb dachte ich mir, okay, was kommt jetzt? Und dann ist es natürlich nie so schlimm, wie das gesagt bekommt.
Ja, ja, kurze Info noch dazu, der Regisseur des Films ist ist das eine Frau, glaube ich, Emma Tammy, bin ich jetzt blöd, wer war denn das nochmal, irgendjemand, der an dem Film beteiligt war, war auch an Megan beteiligt, oder ist es dasselbe, nee, das ist dasselbe Studio gewesen.
Oder Drehbuch.
Ja, ich weiß es nicht mehr, aber das merkt man halt auch, also, Megan habe ich ja auch tatsächlich gesagt, ist besser als die Allgemeinheit das sagt. Ich weiß auch nicht, warum ich da jetzt so in komplett andere Richtung gehe. Aber irgendwie machen die Filme mir Spaß. Du merkst halt einfach, die setzen den Wert vielleicht jetzt nicht auf Sinnhaftigkeit, sondern auf den Spaß beim Schauen.
Ja, ja, so Popcorn-Kino einfach, ne?
Richtig. Und das ist mir deutlich wichtiger, als dass da jetzt, keine Ahnung, jeder Teil der Geschichte irgendwie vielleicht hundertprozentig Sinn ergibt oder also.
Aber ich sehe gerade, weil ich auf die Drehbuchautoren gegangen bin, dass da der Erfinder von Five Nights at Freddy's mitgeschrieben hat.
Ja, guck mal.
Also, der hat auch Five Nights at Freddy's 2 und 3 entwickelt und der hat am Drehbuch mitgearbeitet. Also die
cool. Ja. Das ist immer das Beste, was du machen kannst. Hat man bei One Piece ja auch gesehen, ja, ne? Also den Schöpfer oder die Schöpferin im Prinzip mit ins Boot holen. Gut, das hattest du bei Tribute von Panem, bei Harry Potter etc. hattest du das ja auch überall. Aber du merkst halt genau gegenteilig, wenn die Person da nicht dabei ist, machen die halt meistens, was sie wollen mit dem Franchise. Ja, aber kann man sich mal geben, wenn ihr da Bock drauf habt. Ist, wie gesagt, ist jetzt nicht super brutal, ist jetzt nicht super innovativ, aber wenn ihr mal Bock habt, einen Film zu sehen, der so ein bisschen gruselig ist und aber cool aussieht, mit Herz gemacht ist, dann würde ich behaupten, dann ist das aktuell auch eine gute Wahl, mal so einen schönen Abend zu haben, ne?
Gut, lass uns über einen reden, den wir beide geguckt haben, und ich würde sagen, wir schieben hier quasi eine Kategorie einmal ein, denn den Film, also du hattest es ja schon gesagt, Spider-Man, der ist auf unsere IMDb-Liste gerutscht. Und zwar so weit oben, dass der Platz schon weg ist. Und deshalb
Oh!
Platz Nummer 27, Spider-Man Across the Spider-Verse aus dem Jahr 2023 von Joaquin Dos Santos, Cam Powers und Justin K. Thompson. Okay.
The 27th place, Spider-Man, Across the Spider-Verse. Boah, Gott sei Dank, haben die einen deutschen Titel, haben die das nicht eingedeutscht diesmal?
Ja.
From the year 2023, Editor Directors are Joaquin Dos Santos, Cam Powers and Justin K. Thompson.
Ja, ich stimme dir zu. Also das mit diesem letzten Into the Spider-Verse, A New Spider-Verse, das war großer Bullshit.
Ja, also Into the Spider-Verse ist ja okay, der eigentliche Titel und auf Deutsch hieß er A New Universe.
Nee, A New Spider-Man, A New Universe, stimmt.
Komplett bescheuert.
Into the Spider-Verse, A New ja, komm. Ja.
Also, was soll das? Egal. Aber wenigstens Across the Spider-Verse. Und du hast ihn jetzt auch gesehen.
Er hat sich auf Platz 27 geschoben, unserer IMDb-Liste, als er rauskam. Ja. Krass.
Ne? Auch deutlich über dem anderen. Also,
ja, ne, ich weiß ja.
Warte, ich guck noch mal eben. Spider-Man 67. Der erste Teil.
Also 40 Plätze nochmal weiter oben. Krass. Ja. Also über Filmen. Was haben wir hier? Direkt über Green Mile, Star Wars Episode 4, Terminator 2, Zurück in die Zukunft, Chihiros Reise ins Zauberland, Der Pianist, Psycho, Parasite, Gladiator, König der Löwen, alles drunter, unter diesem Film.
Und Citizen Kane auch.
Ja. Möchtest du anfangen? Soll ich anfangen? Ich weiß nicht.
Boah, also in erster Linie, bevor jetzt, wir reden jetzt zwar über einen Spider-Man-Film, es geht aber über die Animationsfilme, ne? Genau. Also, wenn ihr nicht so im Thema seid, wir hatten ja über Into the Spider-Verse geredet, ich hatte sogar in der 84. Folge war das mein Platz 5, glaube ich, der meiner Lieblingsfilme, die wir da die letzten 42 Folgen geguckt hatten. Und der Film hat jetzt einen Nachfolger gekriegt, beziehungsweise es, glaube ich, wird das eine Trilogie, meine ich sogar.
Ja, aber man sollte den ersten, glaube ich, auch auf jeden Fall gesehen haben.
Genau, also es ist eine Fortsetzung, guckt jetzt nicht nur den zweiten Teil, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich hatte sehr hohe Erwartungen, fangen wir mal so an. Ich hatte sehr, sehr hohe Erwartungen, weil natürlich der erste Teil so reingebankt hat und B, der zweite Teil jetzt so weit oben auf unsere Liste eingestiegen ist, habe ich halt schon sehr viel erwartet. Und ich muss sagen, meine Erwartungen wurden auf jeden Fall erfüllt.
Ja.
Das kann ich sagen. Ja.
Ich hatte ja mit dem ersten so ein bisschen so meine Probleme. Ich fand, also, ja, ich kann es auch gar nicht mehr so ganz genau festmachen. Ich fand zum Beispiel beim ersten in diesem Reaktor da, hatte ich ganz, ganz große Probleme, habe ich gesagt, mit Raumdynamik. Wer steht wo, wie bewegt sich was so. Da, hier muss ich sagen, komplett weg. Ich finde den Film hier, ich finde den besser als den ersten.
Echt?
Ja, fand ich echt. Ich kann ja auch mehrere Punkte sagen, woran ich das festmache. Zum einen sieht der unfassbar geil aus. Also ich finde, der sieht richtig, richtig cool aus. Es geht ja um Multiversen. Verschiedene Spider-Man aus anderen Universen hatten wir ja schon im ersten, werden jetzt nochmal neu aufgemacht. Die treffen auf unseren Miles Morales. Er lernt die kennen. Und das bringt erstmal so verschiedene Stile, Animationsstile, Zeichenstile mit ein, so wie verschiedene Comics auch zum Beispiel. Da hat mich der Film auch am Anfang richtig bekommen, als die in anderen Spider-Man-Universen ganz kurz drin waren und du plötzlich in einer Lego-Welt drin bist. So ganz kurz, wo ein Lego-Spider-Man ist. Das fand ich so cool, der über dieses Multiversums-Ding, wie die Spider-Maner kommunizieren, halt mit anderen Spider-Man kommuniziert hat. So als Lego-Spider-Man.
Ja.
Oder du hast auch teilweise dann reale Schauspieler drin. Das fand ich auch sehr, sehr cool. Und diese einzelnen Stile sehen voll geil aus. Du hast richtig, richtig gute Kamerafahrten. Also die Action sieht auch sehr gut aus. Es gibt so eine Verfolgungsszene, wo er so durch die Stadt und hinter ihm her und so. Und das sieht auch so gut aus, wo ich mir dachte, das kannst du halt auch nur machen, wenn du Animation hast, weil du im Realfilm überhaupt nicht die Möglichkeiten dazu hast. Und ich hatte überhaupt nicht das Problem diesmal mit, wo steht wer. Also das haben sie sehr, sehr gut umgesetzt. Wenn du irgendwie durch den Raum schwingst und plötzlich stehst du da und da, wusste ich sofort, okay, das ist jetzt aus der Perspektive, er hat sich so bewegt, deshalb steht er da und da, bei allen Figuren. Das haben sie viel besser gemacht als im ersten, fand ich. Ich fand den Bösewicht auch deutlich cooler. Also ich fand Kingpin schon letztes Mal sehr gut als Bösewicht, weil der so ein intrinsisches Motiv hatte. Weißt du, also der war nicht, oh, ich will das ganze Universum, sondern der war ja damals so, weil er wollte diesen Reaktor bauen, weil er, glaube ich, seine Familie wieder haben wollte, weil die gestorben ist oder so. Na, fand ich mega gutes Motiv auch einfach, so, weil er für sich ja der Gute ist. Und daraus resultierten aus dem aus den Ereignissen des ersten Films ein Bösewicht jetzt hier wieder, der sehr, sehr interessant ist und der auch nochmal einen ganz eigenen Stil mitbringt, der so eigene Zwischensequenzen hat, und ich finde den vom Typen geil und von den Kräften auch geil, und der hat durch seine Optik so schwarz-weiß auch nochmal sehr, sehr viel Spaß reingebracht.
Ja, die Idee hinter dem Charakter ist aber auch einfach genial gewesen, ne? Auch wenn ich bei ihm fand, dass er nicht gut gesprochen war, auch im Original nicht. Irgendwie, da fehlte mir so ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht war das auch Absicht, aber ich fand den sehr weird, wie er geactet war.
Aber ich glaube, er sollte auch weird sein, oder?
Ich weiß nicht, der hat so, der ist irgendwie nie aus sich rausgekommen. Also, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Er war immer so total gelassen, so,
ja.
Ich werde dich jetzt umbringen, Spider-Man. So, ich weiß es nicht.
Ich glaube, egal.
Ich mochte die Idee hinter dem Antagonisten auch sehr. Das war eine sehr, sehr, auch dass es irgendwie so ein Übergang vom ersten Teil noch war, ne?
Ja.
Dass er halt seine Origin-Story im ersten Teil eigentlich hatte, ohne dass man es mitgekriegt hat.
Ja. Und ich fand ein bisschen schade, weil man sieht dann wenig von dem im Laufe des Films.
Ja, das stimmt. Ne?
Das fand ich sehr sad. Es gab dann aber, die Geschichte geht dann eher in eine andere Richtung. Und dann muss ich sagen, hatte ich ein kleines Problem mit dem Film, denn da, also kleiner Spoiler inhaltlich, es gibt ein offenes Ende. Also, das ist keine abgeschlossene Handlung. Und ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich so auf die Uhr geguckt habe und dachte, oh, das wird jetzt aber knapp.
Ja,
und dann
das ist richtig schlimm.
Und dann dachte ich mir, oh nee, das ist doch, ja. Aber ich verstehe, dass sie auch mehr Zeit brauchen dafür, diese Geschichte zu erzählen. Aber das war so ein bisschen ein Wermutstropfen. Aber was ich gut fand, weil ich dann gemerkt habe, okay, es geht wieder um Multiversen, ne? Das ist halt so, das war ja auch abzusehen. Und ich bin dieses Multiversumsding eigentlich ein bisschen leid. Also, ne, wir haben ja schon drüber geredet bei Marvel. Ja. Bis Thanos Endgame war es okay, und jetzt habe ich auch gar keinen Bock mehr drauf. Ich fand's bei Rick and Morty cool. Da finde ich, ist das auch ein guter Teil der Handlung. Aber alles andere, da kannst du mich wirklich mit jagen. Ich fand's hier haben sie es aber wirklich sehr gut umgesetzt. Also das war auch so ein, es hat auch ein bisschen erinnert an Rick and Morty, so von der Figurenstruktur her der Spider-Männer. Hier hat es aber irgendwie Sinn ergeben und hat sich auch recht natürlich angefühlt und hat auch Spaß gemacht, weil es auch nicht so überfordernd war. Also es war jetzt nicht so, dass du als Zuschauer selbst über tausend Ecken mitdenken musst, wie jetzt irgendwelche Sachen zusammenpassen können, sondern das war alles sehr, sehr vernünftig auch erklärt.
Ja, du musstest halt auch nicht 40 verschiedene Filme vorher gucken, um alles zu verstehen.
Ja, aber manchmal hast du auch wie dieses Zeitreiseparadoxon, so, okay, wenn du jetzt da was änderst, dann wie wirkt sich das denn jetzt da? Oder was ist denn, wenn er jetzt da fehlt und so? Aber das war hier relativ, also du hattest das ja mit diesen Kanon-Events. Das war ja für uns auch eine gute Einführung, weil Miles das ja selber nicht kennt und selber erklärt bekommt, was ja immer ein guter Trick ist, damit wir das als Zuschauer auch verstehen.
Das ist auch der Grund, weswegen ich bei solchen Filmen die Origin-Story immer besser finde,
weil man
da mit dem Charakter zusammen das Universum, in dem das Ganze spielt, erlebt.
Das ist immer der Trick. Das ist bei Harry Potter, der aus seiner normalen Welt nach Hogwarts kommt. Das ist mit Frodo, der aus seinem Dorf auf die große Herr-der-Ringe-Reise geht. Jedes Mal musst du mit dem Charakter die Welt entdecken.
Genau, und das ist halt auch so ein Trick, um dem Zuschauer dann gleichzeitig klar zu machen, wie sind die Regeln dieses Universums, in dem wir uns befinden, ne?
Ja.
Also welche Bedingungen bedarf es, damit der Charakter existieren kann, in welchem Spektrum bewegen wir uns jetzt gerade in so einer Multiversumsgeschichte, ist es so wichtig, Grenzen auch zu setzen, und das schafft Marvel aktuell nicht im MCU. Das schaffen die nicht, finde ich persönlich, und da fehlt dann am Ende der Spaß, deswegen so wie das in Across the Spider-Verse oder allgemein in diesem Mini-Franchise jetzt hier passiert, genau so will ich es halt auch sehen. Deswegen bin ich halt auch einmal so zuversichtlich gewesen, was das Multiversum anging, weil ich ja weiß, es kann funktionieren, aber es kann auch sehr, sehr in die Hose gehen. Und hier ist es auf jeden Fall genial gelöst. Also der Film macht richtig, richtig viel Spaß als Fortsetzung, wirklich großartig. Aber trotzdem finde ich den ersten Teil ein bisschen besser, aber wirklich nur ein Müh besser.
Was hast du dem denn gegeben jetzt hier?
Ich habe dem ersten Teil eine 10 und dem jetzt eine 9. Also es ist wirklich,
okay.
Es ist wirklich nur das Müh, aber visuell, wie du schon sagtest, deutlich besser nochmal als der erste Teil, was man echt, also das kam echt überraschend, dass es wirklich noch mal besser wurde vom Visuellen, weil der erste Teil hat mich schon umgehauen. Ja, und ich bin wirklich auch gespannt auf den dritten Teil, was dann da uns erwartet. Der dauert zwar jetzt, glaube ich, noch bis 2026, 2025, wurde nochmal dahin geschoben wegen den ganzen Streiks und
sehr
so.
Sehr gut, ja, schiebt alles, damit es besser wird, bitte.
Ja, ja.
Ich überlege gerade, ich bin eigentlich auf einer 8, weil so ein paar Sachen, also ich fand das, das Emotionale fand ich eigentlich auch gut, ne, dieses, der ist zwar noch ein Teenager, aber er fühlt sich schon sehr erwachsen, er übernimmt Verantwortung und dann hast du auch manchmal Konflikte dadurch, weil du missverstanden wirst, weil Menschen dich einschränken wollen und du sagst, nee, ich bin das eigentlich gar nicht oder ich bin viel stärker schon und sowas.
Ja.
Er hat mich manchmal emotional nicht so ganz bekommen. Ich bin gerade auf einer 8, aber ich überlege auch auf 9 zu gehen. Ich weiß nicht, aber das hat so viel Spaß gemacht, diese anderen. Also allein sich die anderen Spider-Man anzugucken und zu gucken, was man da noch sehen und entdecken kann und so. Das allein das schon war cool.
Du bleibst halt auch einfach dran, weil du wissen willst, was einen noch erwartet. Das ist wie so eine Wundertüte, die du aufmachst und du weißt halt nicht, was drin ist. Und an jeder Ecke wimmelt ein neues Highlight irgendwie. Oder wartet, nicht wimmelt, wartet ein neues Highlight auf dich. Und das ist so großartig. Deswegen, immer wenn ein neuer Spider-Man dann dazu kam, ich mochte auch total diesen Punk-Spider-Man. Also, das sind so geile Ideen bei gewesen. Der Hammer. Einfach der Hammer.
Ja, oder das mit dem Pferd.
Ja.
Und ich finde auch geil.
Ja, ich hatte auch ein bisschen Schiss, dass viel aus dem ersten Teil einfach auch noch mal aufgegriffen wird. Ne? Also im ersten Teil waren ja schon einige Spider-Männer im Prinzip da am Start. Aber die haben wieder es geschafft, sich noch mal neu zu erfinden. Also heftig, wirklich cool.
Und ich fand auch gut, dass man zum Beispiel auf so Sachen eingeht, die dann auch erklärt werden, die voll Sinn machen. Zum Beispiel, dass Spider-Man Peter Parker heißt und unser aber nicht. Also unser heißt ja Miles Morales. Warum überhaupt? So, und das wird auch erklärt.
Genau. Es gibt ja auch, wie heißt der nochmal? Ach, die Spider-Gwen gibt's ja auch. Dass dann nicht Peter Parker, sondern Gwen Stacy Spider-Man wird. Das bringt auch so viel Variation mit rein. Dann hast du da ganz viele Peter Parker Spider-Man, da ganz viele Miles. Wobei, gab's mehrere Miles Morales?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, er ist der einzige Miles Morales. Es gibt ganz viele Peter Parkers.
Stimmt.
Ja, das ist ja das Problem dabei auch.
Das stimmt. Ich muss gerade nachdenken, aber du hast recht.
Ja. Also,
nee, warte mal, nee, es gab noch mehrmals Morales, glaube ich. Ich meine, es gab noch andere, aber keiner, der solche Kräfte hatte wie er.
Ich
glaube, das war das irgendwie. Ist egal,
Nee, aber wir haben doch, nee, aber also es gibt andere Universen mit Miles Morales, aber ich glaube, der war nicht.
Genau.
Ja, das ja, aber es gibt nicht ein Spider-Man Miles Morales noch. Weil wir haben ja gegen Ende, weißt du, einen anderen Miles Morales gesehen.
Ja, du hast ihn jetzt frischer gesehen, ich habe den ja vor 2 Wochen oder so gesehen. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich meine, da waren auch andere Miles Morales Spider-Man bei, aber die waren eher in der Unterzahl. Ist egal, ist ja völlig wurscht, das ändert ja nichts an der.
Aber ich würde mal sagen, das reicht jetzt auch mit Multiversen. Also hier sehr cool, ich freue mich auf den dritten Teil. Wenn noch jemand überlegt, irgendwas mit Multiversen zu machen, guckt's euch hier an und ihr werdet es nicht so gut hinbekommen. Und dann seid demütig und überlegt euch andere komische Geschichten.
Ja, seid gefälligst demütig, gerade auch das MCU. Da bin ich jetzt sowieso gespannt, was jetzt passiert. Jetzt ist ja im Gespräch, dass Kang the Conqueror gegen Dr. Doom ausgetauscht wird, weil der Typ ja im Knast sitzt oder so. Oder irgendwie.
Ja, die werden alle Super-Multiversen zerstören wollen, damit sie der Superkönig des Super-Multiversums werden. Aber dann kommt das Ultra-Multiversum.
Ja.
Und da müssen alle 1000 Doctor Stranges gegeneinander ankämpfen.
Ich trau mich auch irgendwie nicht, Loki Staffel 2 anzufangen, ne? Ich hab da schon Bock drauf, aber The Marvels ist ja jetzt auch im Kino und floppt gerade richtig übel.
Ja, es ist mir alles egal. Es ist mir alles einfach egal, was in diesem Multiversum-Scheiß passiert. So.
Das ist doch so schade. Es ist schade einfach, weißt du? Es war so eine lange Zeit relevant in unserem Leben und jetzt auf einmal so.
Genau, wir reden da ja auch so viel drüber und viele andere ja auch, weil uns das ja eigentlich am Herzen liegt. Sonst würden wir uns ja gar nicht so drüber aufregen. Aber naja, wir müssen sehen, was wir kriegen. Aber ich freue mich auf den Fall. Ich freue mich auf den Punktemann, wie er auch immer heißt.
Hieß der nicht irgendwie Dot einfach nur? Nee, Dot. Wie hieß der denn nochmal? Dot. Warte, steht doch hier bei IMDb bestimmt.
Ja, jetzt findet ihr mal.
Spot.
Ja.
Übrigens interessant, gesprochen von Jason Schwartzman, der bei Hunger Games auch den Moderator gespielt hat.
Stimmt.
Und der, muss ich sagen, war auch mein Highlight in dem neuen Hunger Games Film.
Ja, den fand ich auch gut. Ja.
Der war wirklich witzig, da musste ich oft lachen, weil der spielt das schon sehr gut weg. Aber hier irgendwie.
Ah, der macht.
Also,
ja.
wie gesagt, im Originalton hat er den Charakter irgendwie sehr, sehr weird gesprochen. Ich weiß auch nicht, also irgendwie hat mich das nicht so abgeholt.
Aber der sieht auch einfach geil aus als Bösewicht, so ganz anders. Und der macht, also wie gesagt, optisch bietet der auch einfach so viel, um den cool in Szene zu setzen, weil die sich auch künstlerisch was trauen. Also der Film ist vom als Film gut, ne? Der hat eine gute Action. Ja. Aber der sieht auch einfach geil aus durch diesen verschiedenen Stile, wo sie sich immer mal wieder was trauen. Macht das auch einfach Bock.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das, du hast überall was zu sehen. Du kannst einfach nicht weggucken. Das ist selten beim Film, dass du einfach sagst, ich will jetzt keine Sekunde verpassen, weil du an jeder Stelle irgendwo was entdecken kannst.
Ja. Ich guck gerade mal, wie viel er eingespielt hat. Ich hoffe. Ja, okay, der hat 150 gekostet und also geschätzt und hat 690 eingespielt.
Ja, Gott sei Dank.
Sehr gut.
Gott sei Dank.
Ja,
wichtig. Ich habe ja damals die Story erzählt, dass ich allein im Kino saß in Into the Spider-Verse und bei Aquaman der komplette Saal voll war. Ja, es ist, da ist mein Herz zerbrochen, aber Gott sei Dank kommt die Filme gut an. Ich meine, der war ja auch für einen Oscar nominiert, der erste Teil.
Ne? Ja, der zweite doch bestimmt auch, oder?
Ich denke eher, also wenn der nicht bei Visuals bei den Oscars dabei ist, dann bin ich auch wirklich sauer.
Ja, glaube ich. Also hatte der erste gewonnen bei bester Animationsfilm?
Ich glaube schon. Ich glaube, oder?
Into
Gute Frage, nächste Frage.
Weil steht wenn nicht, wer hat ein Oscar gewonnen? Warte.
Okay.
Oder ist Post Malone für den Soundtrack? Gewinner Best Animated Feature Film. Okay,
ja. Sehr gut. Ja, das hat er auf jeden Fall verdient. Also, da bin ich jetzt gespannt. Sowieso Oscars bin ich sehr gespannt, was da jetzt passiert. Ne? Wir hatten ja dieses Jahr einige Banger.
Ja, ich bin ja mal gespannt, wo ich auch immer noch Bock habe. Nicht immer noch, der ist noch gar nicht raus hier. Ich weiß nicht, ob du davon was mitbekommen hast, ist Poor Things.
Ja, da habe ich auch richtig Bock drauf, ja.
Der kommt, glaube ich, erst nächstes Jahr bei uns, aber der liegt bei einer 8,5 aktuell.
Der wird richtig gehypt in Amerika, von den Kritikern sehr, sehr hoch gelobt, ne, mit Emma Stone.
Und Willem Dafoe, ja.
Genau, da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf.
Weil, also 8,5 ist schon, das ist auch auf unserer besten Liste, das ist so Platz 40 oder sowas.
Ja, wenn der wirklich so gut ankommt, also ist der schon drauf? Nee, der ist noch nicht drauf, ne?
Nee, der hat aber erst 3.400 Bewertungen, also
ja.
Der braucht noch ein bisschen.
Aber ist ja schon mal ein gutes Indiz dafür, also dass wir so vielleicht sowas in Richtung Whiplash oder sowas kriegen, so einen kleinen Film, der sowas ganz Besonderes ist, den man sehr, sehr gerne guckt.
Ich glaube, der ist aber ein bisschen weird, also vielleicht wird das eher was in Richtung Parasite oder irgendwie sowas.
Bitte,
oder?
Ja, ich liebe sowas.
Naja. Okay.
Hast du denn noch was geguckt, außer Spider-Man?
Nee, dadurch, dass wir in wenigen Tagen schon aufnehmen, erzähle ich dir das dann.
Okay, ja gut, dann machen wir einfach weiter, würde ich sagen.
Genau, weil ganz kurz, wir müssen, deshalb gibt's auch keinen 42er heute, weil wir, dadurch, dass wir weg sind, irgendwie schon irgendwie morgen, übermorgen aufnehmen müssen, in ein paar Tagen, und ihr da noch gar keine Chance gehabt hättet, da irgendwas zu schreiben, bevor wir aufnehmen. Deshalb fällt das heute weg und deshalb haben wir auch nicht viel Zeit, noch mehr zu gucken, und deshalb spare ich mir die Sachen jetzt auch für nächstes Mal.
Genau, also ihr kriegt auf jeden Fall, also ihr merkt gar nichts davon, dass wir weg sind. Die Folgen kommen nochmal weiter, aber dafür müssen wir jetzt ein bisschen auf was verzichten. Aber euer Feedback ist trotzdem angekommen. Also wir hatten ja am Ende der letzten Folge gefragt, was sagt ihr zum 42er? Es haben einige geschrieben, lasst es doch einfach so, wie es ist. Und ich denke, darauf wird's auch hinauslaufen. Ja. Also wenn ihr sagt, es ist cool, wie gesagt, wir überlegen nur ab und zu mal, wie wir hier nochmal ein bisschen was pimpen können, was aufbessern können, aber wenn ihr zufrieden seid, dann sind wir auch zufrieden.
Genau. Und wenn ihr Feedback habt, schreibt's trotzdem unter die Folge, dann kommt's halt erst in zwei Folgen. Also auf,
sehr gerne.
Nicht unter die Folge, sondern auf Instagram, 42 Film Podcast. Nee, 42 Podcast, da der neueste Post immer, und dann sehen wir das. Und bring's auch
richtig.
Hier rein.
Richtig. Ja. Richtig.
Ja, gut. Wir haben aber noch einen Film mitgebracht von unserer besten Liste, damit wir mal wieder in der Filmgeschichte ein bisschen was lernen können. Und das haben wir wieder gemacht, wir haben uns wieder was angeguckt. Und wir sind ja gerade so in dem Bereich, wo so sehr viele alte Filme sind.
Yes.
Und deshalb würde ich sagen, Platz Nummer 102, Der unsichtbare Dritte aus dem Jahr 1959 von Alfred Hitchcock.
100 seconds, please. North by Northwest. From the year 1959. And the director is Alfred Hitchcock.
Einfach ganz anderer Titel.
Ja, ich verstehe beide Titel, aber völlig andere Herangehensweisen an denselben Film, wenn man mal so betrachtet. Ja, ein Film, der, ich glaube, mit am längsten auf meiner Watchlist steht von allen Filmen.
Oh, krass.
Also den habe ich wirklich schon sehr früh auf meiner Watchliste gehabt. Schon sehr früh.
Locker 61 hast du ihn schon draufgepackt.
Richtig, ich wurde geboren und habe mir direkt einen IMDb-Account erstellt und auf die Watchlist gepackt.
Wichtig auch, falls ihr Kinder gerade bekommt, erstellt den schnellen Account und alles, was die gucken, sofort draufpackt. Paw Patrol und Bluey und so, alles drauf.
Ja, das ist quasi das Pendant zu Fußballfans, die ihre Babys direkt in einem Fanclub anmelden.
Ja.
Ja, so Schalke-Fans, ne, Kinder von Schalke-Fans landen sofort im Schalke-Fanclub. Wir hier beim 42-Podcast appellieren, Neugeborene brauchen einen IMDb-Account. So.
Ich lese mal vor, worum es geht, ne?
Mach das mal.
Also, ein New Yorker Werbefachmann ist auf der Flucht, nachdem er von einer Gruppe ausländischer Spione für einen Regierungsagenten gehalten wurde und verliebt sich in eine Frau, an deren Loyalität er zu zweifeln beginnt.
Ich muss auch ein bisschen lachen, da auf dem Plakat steht einfach ein super Hitchcock. Ja, das sind Marketing-Sätze aus den 60ern. Interessant.
Das stimmt. Ja.
Unsichtbare Dritte.
Und würdest du sagen, hat sich gelohnt, den so lange auf der Watchlist gehabt zu haben?
Scheiße. Ja, nee, eigentlich nicht.
Ja, also, ja, wie man also auch gedacht.
So nach Hitchcock-Maßstäben ist das absolut die unterste Schublade bisher, ich muss fand man einfach auch, sagen. Oh, drittes Mal muss man einfach sagen.
Ich fand ihn auch richtig doof.
Boah, nee, ey. Also ich habe mich auch die ganzen Filme über gewundert, warum finde ich den Film jetzt so kacke? Aber dann ist mir mal aufgefallen, Hitchcock war ja nur der Regisseur, der hat die Geschichten ja gar nicht geschrieben. Und das Problem bei diesem Film ist die Story. Der greift sich immer, und da habe ich mal geguckt, alle Filme, die wir bisher hatten, hatte einen anderen Autor. Es sind immer andere Autoren bei den Filmen von Hitchcock. Und wenn die Scheiße bauen, dann ist der Film halt einfach scheiße. Das ist natürlich visuell, ist es halt ein Hitchcock-Film, also visuell super viele auch, geile Einstellungen.
Fand ich gar nicht so krass, also in anderen mehr. Du hattest ein paar sehr gute Sachen.
Ja, anderen mehr, das ja.
Aber was mich zum Beispiel, also da können wir jetzt mal direkt über das Filmische reden, was mich zum Beispiel gestört hat, was ich recht auffällig fand, dass ganz oft vor, ja, es ist nicht Greenscreen, aber sowas wie so ein alter Greenscreen gedreht wurde. Also du siehst, die Leute stehen.
Das ist eine Leinwand.
Ja, die
das ist eine
stehen Leinwand, nicht ne? wirklich an dem Platz, sondern das hinten ist abgefilmt und vorne stehen die einfach nur. Und das hat mich mega gestört und rausgerissen, weil man es natürlich sieht. Ja.
Ich fand das sehr faszinierend, weil das fast schon ein Stilmittel war. Es gab so viele gleiche Einstellungen, wo du halt diese Leinwand hattest, wo im Hintergrund, keine Ahnung, Bahnhof zu sehen war oder so. Und die Person im Vordergrund stand immer frontal zur Kamera und sind gelaufen und haben sich unterhalten.
Aber
und das waren immer dieselben Einstellungen.
Warum filmst du nicht einfach am Bahnhof?
Ich glaube, das war Absicht. Ich glaube, das war ein Stilmittel einfach. Also kann natürlich auch sein, dass es vielleicht ein bisschen schwierig war, weil die Kamera ja natürlich rückwärts fahren musste die ganze Zeit.
Ja, aber das musste sie ja. Aber das musste sie ja auch so bei der Aufnahme von der.
Nee, die standen safe auf einem Laufband.
Nein, aber um die Szene auf der Leinwand zu filmen, musst du ja auch die Kamerafahrt machen.
Ja, aber vielleicht hast du da nicht, wenn du jedes Mal einen neuen Take hast, wenn sich jemand verspricht, das war ja ein One-Take, ne? Also diese Dialoge waren ja schon sehr lang.
Ja, ich
schätze, das lag so eine Mischung aus, es war einfacher, das so zu drehen und es ist einfach ein schönes Stilmittel gewesen, weil ich fand auch tatsächlich sehr faszinierend bei dem Film, dass das meiste in Studios gedreht wurde. Da wurde sogar ein kompletter Wald aufgebaut.
Aber das siehst du trotzdem.
Ja, und ich mochte das total. Also das sind so Aspekte, die vermisse ich in den heutigen Filmen, dass so dieses, du siehst, dass es künstlich ist, und das gibt einen gewissen Charme bei manchen. Das kannst du nicht bei allen Filmen machen, ist klar.
Ich find's leider doof.
Ja, findest du es doof?
Ja, es hat mich leider rausgerissen. Wenn er da im Maisfeld liegt und ich mir gerade vorstelle, oder ich sehe dann immer so, ja, okay, er liegt jetzt hier in dem Studio Maisfeld, drumherum die Kamera und dann rechts und links hört der Mais dann gleich auch wieder auf. Ja, das hat mich leider rausgerissen. Ja.
Schade. Ich finde es sehr cool, weil ich auch das, ja gut, mich interessiert aber auch die Machart dahinter so ein bisschen, ne? So dieses, wie ist es so, selber durch so ein Studio zu laufen und so. Ich mag sowas total gerne.
Ich kann mal sagen, warum ich den Film vor allen Dingen nicht mochte. Und der hatte mich sofort am Anfang verloren.
Ja.
Ich mochte den Hauptcharakter nicht.
Ja,
ich fand
danke.
Ich fand den so unsympathisch.
Absolut.
Schon in der ersten Szene, wo er irgendwie aus seiner Firma kommt, mit seiner Sekretärin und ihr irgendwas diktiert, bringt er so 3-4 richtig flotte, lässige Sprüche. Und es kam mir so blöd vor die ganze Zeit. Der wirkte so unsympathisch, dass ich überhaupt gar keinen Bock hatte, dass er irgendwie. Also er rutscht ja rein in diese Agentengeschichte. So. Ne? Er ist da plötzlich so drin, er wird für wen anders gehalten. sehr gefährlich für ihn. Und ich dachte mir die ganze Zeit so, ja, gut, ne, könnten Schlimmere treffen. Und er geht da auch genauso locker mit um. Also dieses, aber wollen Sie mir hier keinen Drink anbieten oder so? Ach ja, Sie wollen mich jetzt umbringen, ja.
Ach so, Sie entführen mich gerade, ja, genau, das ist ja komisch. Ja.
Also kein normaler Mensch würde ja so reagieren. Und das zieht sich für mich durch den ganzen Film. Dann lernt er diese Frau kennen im Zug, weil er dann flüchtet mit dem Zug. Und sie ist sehr angetan von ihm, wo man dann später merkt, das war ein bisschen eingefädelt. Und für ihn ist das so voll normal. Also er wird als Mörder gesucht, ne, weil die ihm einen Mord anhängen. Und diese Geheimorganisation möchte ihn auch umbringen, weil die denken, er ist ein Spion. Das heißt, er ist vor der Polizei und vor der Organisation auf der Flucht. Und dann, ach so, ja, Sie, hübsche Dame, wollen sich also in mich verlieben? Ja, gar kein Problem. Nee, ich hab Zeit. Also, wollen wir was essen? Wir können das ruhig machen. So, ich hab ja sonst nichts Besseres zu tun. Wo ich mir auch dachte, so, kein normaler Mensch wird doch jetzt sagen, ja, jetzt passt's gerade richtig gut.
Nee, jetzt ist gut. Ist auch super, sich jetzt zu verlieben auch.
Ja, ja.
Auch einfach, ist auch ganz zufällig, dass ich ausgerechnet jetzt eine Frau treffe, die ich total gut finde.
Ja, ja, und auch
die mich auch total gut findet, ohne dass sie mich kennt und denkt, die denkt doch sogar am Anfang, er ist der Mörder.
Ja, ist egal.
Das ist also so komplett fertig einfach. Wieso, also natürlich wusste sie dann nicht, dass er nicht der Mörder ist, aber er lernt sie ja so kennen.
Und er ist dann auch mega gechillt. So, ach so, ja, da kommen Polizisten. Ja, ich versteck mich da besser mal, ne? Wo du alle anderen Menschen, die aus einer normalen Alltagssituation rausgerissen werden, die wären in Panik. Die hätten so Schiss um ihr Leben. Die würden kämpfen. Und für ihn war das so, ach ja, okay, ja, dann gut, dann rennen wir jetzt hier.
Deswegen,
hin, so.
die Story ist nicht gut geschrieben.
Überhaupt nicht.
Es wird halt ein übelstes Fass aufgemacht, dass er in allen Medien, Zeitung, Fernsehen, Radio, überall gesucht wird, in mehreren Städten, im ganzen Land irgendwie sein Gesicht zu sehen ist. Ja, und dann ist halt so, ja, dann gehen wir mal im Bahnhof spazieren und halten mal einen Dialog. Ich ziehe mir eine Mütze auf, dann erkennt mich keiner.
Und ihm ist auch richtig wichtig, da die ganze Zeit mit dieser Frau zusammen zu sein. Wo ich mir denke, Bro, du hast gerade echt andere Probleme.
Oh, aber gut, dass wir da derselben Meinung waren. Ey, ich hatte ein bisschen Sorge, dass ich da irgendwie.
Nee,
ich hab den gestern Abend geguckt und war so ein bisschen müde und ich dachte mir, boah, wann ist der Film endlich Ende? Ey, das hört einfach nicht auf.
Ja, aber das Ende, das kommt sehr abrupt. Also die sind dann in so einer mega Notsituation am Ende, wo es so richtig knifflig wird und dann Schnitt, jo, alles ist gut, alles klar.
Und Ende. Tschüss. Und haut rein.
Also der hat so viel Schwächen gehabt. Ich fand der mit Abstand schlechteste Hitchcock, den wir bisher hatten.
Auf jeden Fall. Der hatte seine Momente. Ich mochte die Szene mit dem Flugzeug total gerne. Das war eine sehr, sehr spannende und coole Szene.
Ja, oder also die Kameraszene am Anfang, wo er mit dem Bus kommt, wo du nur diese Weite filmst, wo du siehst, okay, es ist gar nichts da. Du guckst bis zum Horizont, Kamera auf so einem Turm. Und dann kommt dieser Bus so ganz langsam und er lässt ihn die Kameraeinstellung so stehen und so.
Aber das ist halt wieder Hitchcock zugute zu schreiben und nicht dem Autor von dem Film, weil alles, was der Autor gemacht hat, war irgendwie totaler Mist, finde ich. Ja. Also die Story allgemein war auch nicht spannend.
Aber auch,
ich habe in keinem Moment irgendwie mitgefiebert oder so.
Es war so ein bisschen blödelig auch am Anfang. Er wird ja dann von dieser Organisation unter Alkohol gesetzt und soll dann irgendwie bei einem Autounfall sterben. Und er blödelt dann da so, oh ja, ich war jetzt betrunken, lalalala. Also Ich dachte mir die ganze Zeit, also abgesehen davon, dass der Hauptcharakter, fand ich, wirklich unsympathisch war, habe ich die ganze Zeit gedacht, das fühlt sich an wie einer von diesen kitschigen, schlechten James-Bond-Filmen so aus den 60ern, aber ohne James Bond. Also wenn du den ausgetauscht hättest durch so ein Normalo.
Ein Trottel. Halb,
genau, so fühlt sich dieser Film an.
Ja, ich kann auch bis jetzt immer noch nicht festlegen, ob mir der geschriebene Charakter, also der fiktive Charakter, nicht zugesagt hat oder der Schauspieler oder beide. Weil Cary Grant, sind wir mal ganz ehrlich, gut gespielt war das nicht.
Nee.
Der wurde gecastet, weil er ein sehr markantes Gesicht hat. Also wenn er nichts sagt, dann, ne, wenn er gerade auf Bild, ne, so ein Standbild, ein Foto, auf dem Plakat etc., da wirkt er sehr
er sieht ein bisschen aus wie James Stewart, finde ich. Vielleicht auch.
Ja, ne? So. Also das ist halt so einer dieser klassischen 60er-Jahre-Schauspieler, ne? Wenn er sich dann da positioniert im Anzug und dann den richtigen, ne?
Also er erinnert auch so ein bisschen an Sean Connery oder so. Oder,
genau.
Ne, diese alte James-Bond-Ära. Also so
gespielt? Nee. Weiß ich nicht. Gespielt war das nicht gut. Also das haben wir auf jeden Fall auch schon deutlich, deutlich besser gesehen. Und gerade wenn du bei einem Hitchcock erwartest du halt auch schon eine Menge tatsächlich jetzt mittlerweile. Ja, das war nix. Also der unsichtbare Dritte leider wirklich auch. Ich habe ja noch ein, zwei andere Hitchcock-Filme gesehen schon, die wir noch nicht hier besprochen hatten. auch da also das komplett anderes Level als das, was wir hier haben.
Ja, ich, das war ja. Also auch am Ende, ich wusste auch gar nicht, also es wurde ja auch nicht aufgelöst, es gab dann diese Mikrofilme da, warum ja. die wichtig stimmt, waren.
Ja, das waren Regierungsgeheimnisse oder sowas, haben die einmal kurz im Nebensatz erwähnt, aber das war auch einfach kein Thema, so juckt halt einfach gar nicht.
Ja, ne? Und es hilft uns ja auch nicht, wenn wir wissen, es ist ein Geheimnis, dann, also, ja. da können wir uns ja auch nichts drunter vorstellen. So, gibt ja gar keine Fallhöhe.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Geschichte schon interessant gewesen wäre, hätte man die aus einem anderen Blickwinkel erzählt. So aus einer Sicht von einem Polizisten, der ermittelt und dann verfolgen die einen Typen, der am Ende gar nicht derjenige ist. Und
ja,
der,
ja, ne, ja.
Aber so der Blick auf den Typen jetzt ist einfach so stinklangweilig gewesen, weil du als Zuschauer auch nicht überrascht wurdest. Du wusstest ja, er war es nicht. Genau. Du hast einfach nur gewartet drauf, dass er irgendwie von einer der beiden Seiten erwischt wurde.
Ja, und auch dieser Twist, der unsichtbare Dritte, wurde ja auch relativ schnell aufgelöst. Also das ist ja schon
am Anfang.
Im ersten Drittel, dass diese Pointe ja vorweggenommen wird, das hätte ja auch ein guter Reveal sein können am Ende, aber war es ja überhaupt nicht.
Überhaupt nicht. Also das ist, wie gesagt, keinerlei Überraschung in dem Film. Die einzige Überraschung, die mir noch einfällt, ist die bei der Auktion. Das war cool, das war eine coole Idee, aber mehr auch wieder nicht. Also das ist so...
Ja.
Ja, schade einfach. Und dann verstehe ich auch die Wertung nicht, dass er so hoch gehandelt wird. Hier mit 8,3 bei IMDb. Ist schon, was hast du ihm gegeben?
Ich hatte eigentlich eine 6. Ich habe aber überlegt, so, also das eine 6 ist ja auch 3 von 5. Und da habe ich ihn nicht gesehen. Jetzt habe ich ihn auf 5 gepackt.
Krass, ja, ich habe jetzt eine 6. Weil mich ja, wie gesagt, das Visuelle schon, also wahrscheinlich passt in die Wertung sehr gut, weil das Visuelle hat mich sehr abgeholt ab und zu. Und wie gesagt, ich mag diese Studiofilme auch, das Klassische von früher. Das gibt mir auch noch irgendwas. Wenn du das nicht magst, dann ist klar, dass
du das dann... Ja, auch am Ende stehen sie auf dem Mount Rushmore-Denkmal und da siehst du auch, das ist, sie stehen nicht auf dem Denkmal. Also das,
nee, ne? die sind auch total wirr geschnitten. Die Szene ist total wirr geschnitten. Du weißt überhaupt nicht, wo wer gerade ist und auf welcher Höhe die sich befinden. Also das wird überhaupt nicht klar in der Szene, leider. Ja, es ist,
weiß ich nicht. Und auch bei ihr, allein da hat es mich schon gestört, als sie sagt, ich bin 25 oder 26. Und dann habe ich nachgeguckt, weil ich mir dachte, boah, die sieht aber älter aus. Ja, dann war die irgendwie 35 beim Dreh. Wo ich mir dachte, warum? Warum macht ihr das? Das sieht man doch. Dann sagt doch, ich bin 32, ist doch egal. Warum muss denn da jetzt auf Krampf so ein junges Püppchen mit so einem alten Sack dann irgendwie da zusammenkommen? Und da dachte ich nämlich auch, das wird dir auch nicht gefallen, diese Liebesgeschichte hat so viel Raum eingenommen. Ja. Ne, was da zwischen den beiden passiert, das war mir auch egal.
So juckt nicht, du nimmst denen die Love Story auch nicht ab. Ich habe da auch immer große Probleme mit, weil in den alten Filmen du oft so ein, ja, alter Sack trifft junges Mädchen, weißt du?
Ja, und es ist auch so unangenehm gefilmt, weil diese Kussszenen dann auch so lang und nah sind und du denkst ja, okay, das bringt jetzt auch nix irgendwie für die Hand.
Also wenn das so, das wird dann immer so verkauft, wäre so das Emotionalste, was du jemals gesehen hast.
Ja, war das damals so ein Ding, dass dann Frauen da saßen und dachten, oh, weil ich kenne das dann, weißt du, so, die nähern sich dann gibt's vielleicht einen Kuss und dann wird so weggeblendet, weil du weißt, okay, der Rest passiert so und so. Aber hier wird ja auch voll lange dann draufgehalten und ach ja, wollen wir nicht die Nacht zusammen verbringen? Oh nein, es gibt nur ein Bett, kannst du mir deinen Pyjama leihen und so? Also, weiß ich nicht.
Ja, ich komme da auch nicht rein. Das sind so Teile in Filmen, wo ich auch tatsächlich überfordert bin. Wo ich dann da sitze und denke mir, warum haben die sich dazu entschieden, das so zu machen? Sowas Unpassendes in dem Moment, so eine einfach noch eine Love-Story irgendwie mit reinbringen, obwohl es überhaupt nicht, also es hat es einfach nicht gebraucht. Ich meine, gut, von der Story her war die Love-Story schon wichtig, ne? Aber man hätte den Film auch anders schreiben können, dann wäre da, also ich weiß es auch nicht. Es ist... Nix, was man nicht schon mal gesehen hat, natürlich zu der damaligen Zeit vielleicht anders, muss man auch wieder sagen, viertes Mal muss man sagen, dass es damals vielleicht so eine Sache war, dass es irgendwas Besonderes war und heute ist es einfach ausgelutscht, kann auch sein, dass es damals einfach vielleicht ein besserer Film war.
Der Stunt mit dem Flugzeug war cool, ich glaube, der hat damals auch richtig
Eindruck geschaffen. Ja, das ist cool, der war wirklich cool, ja.
Ich habe gerade mal geguckt, der Film war für 3 Oscars nominiert. Er hat zum Glück keinen gewonnen. Das war aber das Jahr, wo Ben Hur gewonnen hat. Und der hatte, warte mal, ganz kurz, der hat 11 Oscars gewonnen. Also, da war...
Boah, Ben Hur habe ich auch noch nicht gesehen. Da tue ich mir auch ein bisschen schwer mit, muss ich sagen.
Ja, da war aber nicht mehr viel zu holen für alle anderen.
Nee, das ist... Ja.
Ja, haben wir
der
den
unsichtbare
jetzt,
Dritte.
Also warum der hier so weit oben ist, das verstehe ich nicht.
Naja, wegen Hitchcock.
Also du hast eine 6 gegeben.
Ich habe eine 6 gegeben. Nee, du musst halt einfach nur irgendeinen anderen Regisseur da draufschreiben und dann wäre er nicht mehr im Ansatz so gut bewertet, glaube ich. Also ich glaube, der wirklich, hat einen heftigen ja. Hitchcock-Bonus irgendwie dazugekriegt. Wären die Visuals nicht so cool, dann ich weiß gar nicht, was ich dann gegeben hätte. Eine 4.
Ich fand die Visuals auch nicht so geil, deshalb bin ich bei der 5 rausgekommen.
Also
ja, tja. Also das war
schade.
Da hatte ich mehr erwartet. Ja.
Dito.
Aber naja, gehört auch dazu. Ne? Also deshalb, ich habe dann, scrolle dann immer so ein bisschen durch und dann liest man auch die Bewertungen und dann blätterst du da durch und dann 10, so muss ein Thriller aussehen. Wo ich mir dachte, nee, bitte nicht. Also da würde ich nie wieder einen Thriller gucken, wenn die alle so aussehen.
Oh, ne, ja.
Es war null Thrill für mich, gar nichts. So ein Leute.
Ich glaube, das ist einfach bei vielen Nostalgie. Ich kann mir das nicht anders erklären. Ich glaube, die Leute, die da wirklich eine 10 geben, für die ist es Nostalgie. Entweder, weil sie den Film früher gesehen haben oder weil sie einfach alte Filme lieben. So, und vielleicht auch keine aktuelle. Es gibt ja auch wirklich Leute, die sagen, genauso wie heute gibt, die sagen, ich gucke keine alten Filme. Gibt es mit Sicherheit auch Leute, die keine aktuellen Filme gucken, weil sie alle scheiße finden. So, es gibt keine gute Musik mehr, ich höre nur die Beatles.
Mhm.
Kann ich mir vorstellen, dass das so irgendwie läuft, aber anders, wir haben ja auch so viel jetzt gesehen und das immer wieder stoßen wir auf so Filme, die, wo wir nicht begründen können, warum die so gut bewertet sind. Und das ist so, ich stehe dann immer da und denke mir, ich zerbreche mir den Kopf und denke mir, übersehen wir
irgendwas?
Nein,
ich glaube, der Film hat ja jetzt auch nichts, wo man sagt, okay, das war jetzt so innovativ oder der Twist oder die Kamera oder die Technik oder so.
Ja.
Also hier wirklich, da gab es so viele, die besser waren davor leider. Ich tue mich aber mittlerweile schwer, das wollte ich nochmal ansprechen, schon in den letzten Folgen. Mhm. Also wenn man jetzt sagen würde, mach mal so eine Top 10 oder so, oder wo würdest du den sehen, tue ich mich mittlerweile so schwer, die vernünftig einzuordnen auf dieser Liste, weil wir so viel gesehen haben. Also,
ja.
Ne, wenn ich überlege, so, ich kann ja nicht, also Geh und Sie und König der Löwen dann vergleichen, das geht ja auch dann nicht. Und ja, und wo packst du dann Citizen Kane hin, ne?
Ja,
und dann,
ja,
dann kommt so ein Pulp Fiction oder Inglourious Basterds, ja, macht halt Spaß, aber packst du den jetzt da drüber, kannst du ja auch nicht machen, ne? Und ja, keine Ahnung, irgendwie finde ich das mittlerweile echt schwierig.
Wo ist die Jeanne Dielmann, ne?
Ja.
Wo packt man jetzt Jeanne Dielmann hin? Die müsste eigentlich auch hier auf die Liste, die Top 100.
Die ist nicht
bei dem,
dabei,
was wir
ne?
da so erlebt haben.
Nee, die hat...
Ja, es ist kein dankbarer Job, solche Listen zu machen, glaube ich.
Aber es macht trotzdem Spaß, die zu gucken. Jetzt haben wir den unsichtbaren Dritten auch gesehen.
Das ja, abgehakt und weiter geht's. Aber ich sag mal, es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt nie wieder einen Hitchcock-Film sehen. Ne?
Nee, glaube ich auch nicht.
Ganz und gar nicht.
Nee. Was meint er nur?
Was meint er nur?
Und danach kommt noch ein ganz toller Regisseur, den du sehr doll magst.
Ja, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Aber wir werden sehen.
Aber dann kommt, ich freue mich dann wieder auf die anderen Filme. Weißt du, da kommen
ja,
wir wieder,
ja, ja.
Da stehen auch mal, habe ich ja schon gesagt, eine 2 ganz vorne im Jahr oder so ein paar Klassiker. Ach, das wird toll.
Ja, einige sogar, ne? Ich glaube, der nächste Film ist Platz 112, der wieder so sehr weit zurückgeht. Mhm. Ja, und dann gucken wir mal. Aber ja, also wie gesagt, uns muss nicht wieder alles gefallen, ne? Das sagen wir halt immer. Wenn euch der unsichtbare Dritte gefällt, dann schreibt uns doch gerne unter unseren aktuellen Post.
Dann entfolgt diesen Podcast.
Nein, das auf jetzt sagt doch sowas nicht. Wir brauchen die Follows.
Nein.
Nee, aber schreibt uns gerne, wenn ihr sagt, wir haben irgendwas übersehen. Warum ist der unsichtbare Dritte so großartig im Vergleich zu den anderen Filmen, die wir bisher hatten? Was macht ihn zu einem einzigartigen Thriller, vielleicht zu einem der besten Hitchcock-Filme? Erklärt es uns einfach. Vielleicht übersehen wir wirklich irgendwas. Ich würde es wirklich gerne wissen, weil Platz 102 bei dem Film sehe ich absolut überhaupt nicht.
Nee, das auf jeden Fall auch nicht.
Nee.
Na gut, ja, dann haben wir das auch. Freue mich, dass wir da einer Meinung waren, aber dass wir auch mal wieder einen hatten, wo wir sagen, ey, also was war das denn? Wenn wir dann zurückblicken auf die letzten 42 Filme, dass wir sagen, also warum der da oben ist.
Ja, ist leider schon der zweite in den letzten, also das Appartement da,
Ja, den fand ich ja noch besser als du, aber.
Ja, das war auch nix. Das war irgendwie, weiß ich auch nicht. Aber ich verstehe, wenn du halt als jemand, der nicht sich viel mit der Materie beschäftigt, sich zum Beispiel das Apartment oder jetzt der unsichtbare Dritte anguckt, dass man dann fast schon alle alten Filme verflucht, weil man dann irgendwie denkt, die sind alle so.
Ja.
Und das finde ich schade, weil es sind so viele Schätze einfach auch vergraben. Die Filme von Citizen Kane, M hatten wir ja auch die letzte Zeit und so. So, man verpasst einfach super viel, wenn man dann einfach aufgibt zu früh. Und deswegen, man muss halt sich auch mal durch Scheiße beißen. Auch wenn Scheiße jetzt natürlich auch wieder ein Wort ist, was ein bisschen übertrieben ist.
Aber
also Scheiße war der Film jetzt nicht. Aber
dafür machen wir das ja für euch, damit ihr das
richtig
nicht machen müsst. So.
Richtig.
Ja, gut, wir melden uns nächste Woche wieder. Das wird dann wieder ein großer Spaß für Groß und Klein.
Und ich habe es geschafft. Ich habe keine 10-mal mal den Scheiß gesagt. Ich sag's dich jetzt nicht nur nochmal.
Sehr gut. Ja, 4-mal.
Ich bin stolz auf mich. Ne? Und jetzt höre ich mir die Folge morgen an und dann, dann habe ich es doch 40 Mal gesagt, ohne es zu merken.
Gut, ja, Freunde, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, bis nächste Woche. Guckt euch schöne Sachen an und wir freuen uns auf euer Feedback.
Haut da rein. Tschüssi.
Tschüss.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.